Ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge von What is Truth. Es ist schön, wieder im Studio zu sein. Wir haben es genossen, das letzte Mal draußen im Busch zu sein. Aber es ist gut, wieder im Studio zu sein. Wie geht's dir?
Danke, mir geht es gut. Es ist immer etwas ganz anderes, draußen in der Natur zu sein und das Sonnenlicht und die frische Luft genießen zu können. All diese wichtigen Dinge. Aber wieder im Studio zu sein, ist auch sehr spannend.
Stimmt. Es war fast wie eine kleine Auszeit im Busch. Wir sprachen ja über Gesundheit und was damit zusammenhängt. Das zu besprechen hat mir Spaß gemacht. Aber heute sind wir mit voller Kraft zurück, würde ich mal sagen.
Nun, das war eine Frage, auf die ich gehofft hatte, denn es ist so ein wichtiges Thema. Man muss das studieren und verstehen, worum es dabei letztlich geht.
Ja, das war definitiv eine Frage, auf die wir geantwortet haben. Und endlich hat jemand diese Frage gestellt. Wir haben dieser Dame schon einmal auf eine andere Frage geantwortet. Also legen wir doch gleich los und schauen, worum es hier geht.
Hallo nochmal, Robert und Marlo. Hier ist wieder Roxy und ich habe weitere Fragen an euch, damit ihr sie auf eurer Plattform beantwortet. Und ich weiß, dass ihr das in eurer Folge zu nicht kaufen und verkaufen schon ein wenig angeschnitten habt, aber nicht näher darauf eingegangen seid. Also meine Frage ist, was ist denn das Mahlzeichen des Tieres? Wer ist das Tier und was ist sein Mahlzeichen? Wir alle wissen, dass dazu schon seit Jahrhunderten viele Vorstellungen herumgeistern. Darüber, was nun das Mahlzeichen des Tieres ist, ist es so, dass 666 bei den Leuten auf der Stirn steht? Ist es ein Chip, der einem in die Hand eingepflanzt wird? Und dazu kursieren alle möglichen Gerüchte, Vorstellungen und falsche Lehren. Es ist an der Zeit, dass wir das klarstellen, denn es ist so wichtig, dass die Menschen wissen, was das Mahlzeichen des Tieres ist. Und die Bibel ist so einfach, dass ein Kind es verstehen könnte. Beantwortet doch bitte diese Frage. Und ich weiß, dass der Himmel das schätzen wird. Denn das ist etwas, worüber wir wirklich sprechen müssen. Vielen Dank und Gott segne euch. Wahrscheinlich sehen wir uns bald mit weiteren Fragen wieder.
Danke, Roxy, für diese detaillierte Frage. Ja, ich glaube schon, dass ein Kind das verstehen könnte, wenn wir den Richtlinien folgen, die Gott uns diesbezüglich gab, wie wir die Bibel studieren sollen. Und wenn wir dabei den Heiligen Geist beim Bibelstudium um seine Gegenwart bitten und auch darum, dass er uns dabei hilft, ja, dann könnte ein Kind das verstehen, denke ich. Das Mahlzeichen ist natürlich ein sehr wichtiges Thema. Es ist die finale Prüfung, die über diese Erde kommen wird. Und es geht nicht nur darum, dieses Mahlzeichen zu vermeiden, was immer es auch sein mag. Unser Leben sollte zuvor in Ordnung gebracht sein. Es reicht nicht, das Mahlzeichen zu identifizieren, wenn das eigene Leben nicht in Ordnung ist. Dass man einfach das Mahlzeichen umgeht und dann in den Himmel kommt. Es geht ums eigene Leben. Das eigene Leben sollte in Ordnung gebracht und mit Gott im Reinen sein. Wir sollten immer lesen und Gott bitten, uns zu führen und auch um Unterscheidungsvermögen bitten, sodass wir fähig werden zu bestehen, wenn es in den letzten Tagen hart auf hart kommt und die Zeit der Drangsal auf uns lastet.
Ja, das ist nur allzu wahr und so wichtig. Man mag wissen, was das Mahlzeichen ist, doch wenn man nicht das Ganze drumherum versteht, wenn man nicht das eigene Leben anschaut und was darin vor sich geht, warum man auf eine bestimmte Art und Weise lebt und so weiter, wird einem das Wissen, was das Mahlzeichen des Tieres ist, nichts bringen. Man muss das Wie und Warum begreifen und was letztlich dahinter steckt, damit man sagen kann, okay, ich möchte es annehmen oder ich möchte es nicht annehmen. Also es ist wichtig zu wissen, was es ist, aber zu wissen, warum man es nicht annehmen soll, ist für mich sogar noch wichtiger.
Zuerst kommt die Beziehung zu Gott und auch das Verlangen zu wissen, was die Wahrheit ist. Denn wenn wir diese Tiermacht und sein Mahlzeichen bloßstellen, lehnt das vielleicht jemand ab? Weil er nicht für Gott lebt und es für diejenigen nicht wirklich Sinn ergibt. Und so denkt er sich, was soll's, das hat nichts mit mir zu tun. So wie Roxy sagte, das Mahlzeichen sei ein Barcode oder ein Chip oder was auch immer. Vielleicht ist er das ja auch. Wir müssen das erst noch herausfinden. Aber ja, heute werden wir Satans Stellvertreter aufdecken, Malu. Wir werden bis zu einem gewissen Grad seinen Charakter offenbar machen. Also denke ich, dass wir viel Gebet benötigen, bevor wir diese spannende Reise angehen.
Ja, das brauchen wir definitiv.
Möchtest du für uns beten?
Gern.
Danke.
Lieber himmlischer Vater, danke für eine weitere Gelegenheit, bei der wir dein Wort studieren können, wobei wir ein sehr großes und wichtiges Thema haben, das wir heute besprechen wollen. Ich möchte dich bitten, dass du uns mit deinem Heiligen Geist leitest, dass was immer wir sagen, was immer wir lesen, zu welchem Schluss wir auch kommen, dass es unter deiner Führung geschieht, dass es die Worte sind, von denen du möchtest, dass wir sie sprechen, und nicht unsere eigenen Worte. Und ich bete, dass das in die Welt hinausgeht, sodass doch viele Leute sehen können, worum es dabei letztlich geht, sodass sie befähigt werden, eine informierte Entscheidung zu treffen bezüglich dessen, was hier vorgeht. Ist das etwas, was ich annehmen muss, oder etwas, was ich ablehnen muss? Das bete ich allein im Namen Jesu. Amen.
Amen. Es ist sehr wichtig, dass es nicht unsere Worte sind. Und wir können es nicht oft genug sagen. Schaut euch die Beweise an, die wir heute vorlegen. Ob das mit der Bibel übereinstimmt und wo wir uns im Strom der Zeit befinden. Ich hoffe, ihr alle macht euch mit uns auf diese Reise. Denn das wird definitiv nicht nur eine kurze Reise mit einer Folge werden. Natürlich lautete die Frage, was ist das Mahlzeichen des Tieres? Nun, wir müssen verstehen, was das Mahlzeichen ist. Aber Moment mal, was ist denn das Tier? Wer ist das Tier?
Ja, wir können zwei Verse in der Bibel lesen, in denen sie vom Mahlzeichen spricht, was wahrscheinlich ein guter Ausgangspunkt wäre, um diese Fragen zu stellen. Aber wer ist denn das Tier? Wie du schon sagtest, warum hat es denn ein Mahlzeichen? Welchen Zweck hat es?
Ja. Wir werden uns ziemlich gründlich damit befassen, weil ich glaube, dass es sehr wichtig ist. Ich denke, ihr kennt uns alle schon. Wir mögen es, bei Fragen in der Bibel tiefer nachzuforschen und zu schauen, was ergänzende und sachdienliche Schriftstücke dazu sagen. Aber ja, ich vermute, wir sollten mit Offenbarung 13, Vers 16 anfangen.
Ja, wir werden heute so viele Bibelverse lesen, da möchte ich jeden, der zuschaut und zuhört, ermutigen, ebenfalls nach seiner Bibel zu greifen und gemeinsam mit uns zu studieren.
Ja, wir würden gern Schritt für Schritt vorgehen und in Offenbarung 13 anfangen, wo von diesem Tier gesprochen wird. Ergänzend dazu noch andere Bücher der Bibel zur Verdeutlichung. So wollen wir heute machen. Gut. Offenbarung 13, die Verse 16 bis 18. Und es bewirkt, dass allen, den Kleinen und den Großen, den Reichen und den Armen, den Freien und den Knechten ein Mahlzeichen gegeben wird auf ihre rechte Hand oder auf ihre Stirn. Und dass niemand kaufen oder verkaufen kann als nur der, welcher das Mahlzeichen hat oder den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Hier ist die Weisheit, wer das Verständnis hat, der berechne die Zahl des Tieres, denn es ist die Zahl eines Menschen und seine Zahl ist 666.
Ja.
Ich würde das gern Zeile für Zeile durchgehen, doch zuvor ist schon mal interessant, dass es jeden aus allen Schichten betrifft, die Kleinen und die Großen. Ob man jetzt viele Reichtümer hat oder arm ist, ganz egal, alle können ein Mahlzeichen an ihrer rechten Hand erhalten. Oder in der Stirn. Ich möchte nicht zu genau darauf eingehen, aber normalerweise ist die rechte Hand, diejenige, womit man das meiste macht, falls man kein Linkshänder ist. Aber ich denke doch, dass die rechte Hand hier vorherrscht. Im Grunde ist das das eigene Handeln. Es gibt also ein entsprechendes Handeln. Entweder erhält man das Malzeichen durch eine Handlung oder man es glaubt oder nicht glaubt, dass es richtig oder falsch ist. Vielleicht ja aus Angst oder durch Täuschung. Aber man handelt entsprechend und erhält dieses Malzeichen und das kann entweder in der Stirn oder in der Hand sein.
Das Interessante dabei ist, dass entweder oder. Es kann an der einen oder der anderen Stelle sein. Es muss also gar nicht an beiden sein.
Ja, genau. Und in der Stirn glaubt man der Lüge der Schlange. Was auch immer dieses Malzeichen sein mag. Man glaubt es. Und man wurde sein ganzes Leben lang so verführt und hat sein Leben nicht Gott übergeben. Man weiß also in Wirklichkeit nicht, was die Wahrheit ist. Man hat es nie gelernt und nie um Gottes Führung dabei gebeten. Man glaubt also die Lüge.
Ja, und die Entscheidung, die man trifft, wird Konsequenzen haben. Sie wird sich auf einen auswirken. Und wir sehen diese Konsequenzen auch in Offenbarung Kapitel 14, wo ausgesprochen wird, was geschieht, wenn wir das Malzeichen annehmen und das Tier anbeten.
Richtig. Doch bevor wir zu Kapitel 14 gehen, steht hier natürlich, dass niemand kaufen und verkaufen kann. Darüber sprach Roxy ja auch. Wir hatten das beim letzten Mal kurz besprochen. Aber das ist das Ergebnis, wenn man den Mächtigen nicht gehorcht. Es wird wirtschaftliche Folgen haben. Wenn wir nicht fest verwurzelt sind und kein Fundament haben, nämlich Jesus Christus, dann werden wir wirklich darum ringen, nicht kaufen oder verkaufen zu können, kein Essen zu haben. Wer wird sich um uns kümmern? Da spielt der Glaube an Jesus hinein, den man wirklich verinnerlicht haben muss.
Es ist interessant, wenn man zu diesem Thema kommt, gibt es viele Leute da draußen, die sagen, nein, das wird sich nicht bewahrheiten. Etwas derartiges wird es nicht geben, denn man hat Menschenrechte und keiner wird gezwungen werden, das zu machen.
Verfassungsrechte, ja. Und all das.
Wir schauen aufeinander, wie die Ausrede auch immer lauten mag. Da denke ich nur daran, wie es vor ein paar Jahren war, als es diese Seuche gab, die in die Welt kam, und ganz plötzlich war über Nacht alles geschlossen. Man durfte in kein Geschäft gehen, außer es war lebensnotwendig. Man durfte nicht zur Arbeit gehen, außer es war eine systemrelevante Arbeit. Im Grunde fuhren doch die Regierungen die ganze Welt herunter und schlossen in ein paar Tagen alles. Stimmt,
niemand sah das kommen.
Also wenn das geschehen kann, warum sollte dann so etwas nicht passieren, bei dem es ein Malzeichen gibt, das umgesetzt werden wird, was die gleichen Auswirkungen haben wird, wie das, was vor ein paar Jahren war?
Es ist so leicht. Es kann über Nacht passieren. Sie können einen nationalen Notstand ausrufen. Sie können Behörden und Einrichtungen übergehen. Sie können Kriegsrecht und all diese Dinge verhängen. Und das passiert dann auch über Nacht. Ich weiß noch, wie ich vor 6 Jahren plötzlich regelrecht eingeschlossen war. Ich dachte mir, wie kann das so schnell geschehen? Vorher, vor der Seuche, hätte ich nie gedacht, dass man nicht von A nach B fahren könnte. Wie wäre das möglich? Wie könnte man alles schließen? Wir verstehen gar nicht, wie einfach es für die Mächtigen ist, uns zu kontrollieren.
Besonders wirtschaftlich. Wie können Sie diese oder jene Fabrik oder was auch immer schließen? Weil die Wirtschaft des Landes das gar nicht bewältigen kann. Nun, das passierte sogar ein paar Monate lang, als die Leute nicht mehr zur Arbeit gehen konnten.
Ja, und glaube keiner Lüge. Das Zentralbankgeld und all das, das ist ja so großartig. Das gibt es wegen Diebstahl, also um Diebstahl und dergleichen zu vermeiden. Führe dir das Malzeichen des Tieres in der Endzeit vor Augen. Warum wird das alles eingerichtet? Wenn wir schon von der Wirtschaft sprechen, was ist die Folge oder die Realität, wenn man einmal ein Zentralbankgeld hat? Weißt du, man kann jemanden kaltstellen, wenn der sich nicht an ihre Regeln, ihre Gesetze, ihre Satzungen hält. Dann drücken sie kurz eine Taste und klick ist das Geld weg. Dass KI aufkommt, also das läuft doch in eine ganz ungute Richtung. Oder der Chip im Gehirn, wie heißt der nochmal?
Der Neuralink.
Ja, stimmt, der Neuralink. Ich meine, das ist doch großartig. Sie lassen es so großartig klingen. Denn man kann jetzt Krankheiten und Lähmungen und all das heilen. Aber denk mal über die Konsequenzen nach. Denk einmal darüber nach, warum Satan all diese Dinge in der Welt einführen wird.
Ja, auch wenn man anderer Meinung ist, bedeutet die eigene Stimme gar nichts. Man kann damit nicht übereinstimmen, aber sie machen einfach weiter mit dem, was sie eingerichtet haben.
Sobald sie einmal genug Menschen haben, die hinter dem Tier herstauen, wie es in Offenbarung heißt, und diese mit dem übereinstimmen, was gesagt wird, können sie sich einfach aufs Naturrecht berufen. Wie du schon sagtest, die eigene Stimme wird von niemandem mehr gehört werden. Und dann gibt es eine kleine Minderheit, die Übrigen genannt, die in den letzten Tagen verfolgt werden, weil sie anders sind als der große Rest. Dieser Rest wurde so verführt und getäuscht, dass sie einer Lüge glauben werden. Und die Übrigen können nichts anderes tun, als auf Gott zu vertrauen.
Ja, lass uns in diesem Sinne Offenbarung 14, Verse 9 bis 12 lesen. Und ein dritter Engel folgte ihnen, der sprach mit lauter Stimme: Wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und das Mahlzeichen auf seine Stirn oder auf seine Hand annimmt, so wird er auch von dem Glutwein Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in dem Kelch seines Zornes. Und er wird mit Feuer und Schwefel gepeinigt werden vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit, und die das Tier und sein Bild anbeten, haben keine Ruhe, Tag und Nacht, und wer das Mahlzeichen seines Namens annimmt. Hier ist das standhafte Ausharren der Heiligen. Hier sind die, welche die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus bewahren.
Wir hätten diese letzte Zeile auch fett drucken sollen.
Ja.
Die Gebote Gottes und der Glaube Jesu, wie es wörtlich heißt. Und wie wir schon des Öfteren sagten, ist das Halten der Gebote Gottes eine natürliche Folge des Glaubens an Jesus und des Glaubens Jesu. Also wie wichtig ist es, das Mahlzeichen des Tieres auch mit den Geboten Gottes zu verknüpfen?
Ja, so wie Jesus sagte, liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Also das spielt in diesem ganzen Umfeld, dass da in der Endzeit geschaffen wird, eine so wichtige Rolle.
Ja, und dann können wir schon ein ganzes Studium zu all dem machen. Die Gebote werden mit der Liebe gleichgesetzt. Die Gebote sind gleich seinem Charakter. Warum werden in der Endzeit einige Leute das Mahlzeichen annehmen? Aus Furcht. Aber die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Wir können das alles aneinander reihen.
Es gibt sie auch zum Schutz.
Ja, die Gebote sind ein Schutzwall. Also wir müssen nicht alles, was hier vor sich geht, analysieren und enträtseln. Ich meine, es ist immer schwer, über den Zorn Gottes zu lesen. So wird auch er von dem Glutwein Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in dem Kelch seines Zornes. Der Zorn Gottes ist rein wegen uns, denn wir trennen uns selbst von Gott. Das dürfen wir nicht vergessen. Der Zorn Gottes kommt nur auf die herab, die ihm nicht glauben werden und auch nicht an ihn, und deren Gnadenzeit schon um ist. Wir dürfen nicht an der Liebe zweifeln, die er für uns empfindet.
Ja, und wir machten eine ganze Folge zu der Frage, tötet Gott? Das war schon eines unserer ersten Videos. Das ist schon lange her.
Unter den ersten 4 oder 5. Das war interessant. Also das ist das Mahlzeichen. Okay, zuerst müssen wir einmal identifizieren, wer diese Tiermacht ist. Denn wie können wir wissen, was das Mahlzeichen ist, wenn wir nicht verstehen, wer das Tier ist? Gut, also Offenbarung 13, Vers 1. Das würde ich mir Schritt für Schritt vornehmen. Vers 1. Und ich stellte mich auf den Sand des Meeres, und ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen, das 7 Köpfe und 10 Hörner hatte, und auf seinen Hörnern 10 Kronen und auf seinen Köpfen einen Namen der Lästerung. Wow, das ist tatsächlich ein sehr vollgepackter Vers, und dabei gar nicht so lang. Also man hat dieses Tier, das aus dem Meer aufsteigt. Was bedeutet das? Und dann hat man dieses Tier, 7 Köpfe und 10 Hörner. Was bedeutet das? Und auf den Hörnern 10 Kronen. Man hat hier also irgendeine Herrschaft, Kronen, Königsherrschaft.
Man kann jetzt hergehen und sagen, ich glaube, das bedeutet das. Oder ich denke, das bedeutet jenes. Aber das ist nicht die Art und Weise, wie man die Bibel lesen sollte. Wir sollten es der Bibel überlassen, Antworten zu geben und sich selbst auszulegen. Wir müssen hingehen und schauen, was die Bibel über ein Tier sagt oder über das Meer oder über die Köpfe, Hörner und Kronen. Und nicht einfach, oh, ich habe das Empfinden, das sollte das sein, wie ich meine.
Ja, also auf seinem Kopf einen Namen der Lästerung. Das gibt doch schon sehr große Hinweise, oder? Was ist denn Gotteslästerung, wenn man sich selbst an die Stelle Gottes setzt? Und weswegen beschuldigten die Pharisäer Jesus? Weil er Sünden vergab, was allein Gott selbst vorbehalten ist.
Ja, und sie wollten ihn steinigen, weil er sagte, ich und der Vater sind eins.
Ja, ein sehr schöner Hinweis. Und ich würde das gern noch ausdehnen und genau sagen, wer diese Tiermacht ist. Aber behalten wir im Hinterkopf, hier gibt es einen, der unrechtmäßig den Thron beansprucht. Also was ist in der Bibel ein Tier in der Prophetie? Lass uns zuerst diese Definition erhalten. Dazu gehen wir zu Daniel Kapitel 7, die Verse 17 und 23. Jene großen Tiere, vier an der Zahl, bedeuten, dass vier Könige sich aus der Erde erheben werden. Er sprach, das vierte Tier bedeutet ein viertes Reich. Gehen wir gar nicht näher darauf ein, was hier noch weiter steht. Ich möchte einfach zeigen, dass ein Tier ein König oder ein Königreich ist.
Ja. Nochmals, es ist so wichtig, dass man es zulässt, dass die Bibel sich selbst auslegt. Denn wenn ich mir das ansehe, erinnere ich mich daran, einen Dokumentarfilm gesehen zu haben, als ich noch in der Pfingstkirche war. Darin ging es um dieses Tier, das aus dem Meer aufsteigt. Und in der Reportage hieß es, das ist ein buchstäbliches Tier, das aus dem Meer auftauchen wird. Und ich dachte mir, okay, das ist ziemlich unglaublich und gleichzeitig beängstigend. Denn wie wird das aussehen? Es ist etwas völlig anderes. Man hat keine Vorstellung, wie das tatsächlich aussehen wird. Doch dann dachte ich mir, noch in der Zeit, als ich in der Pfingstkirche war, da wurde das einem nicht wirklich erklärt. Es gab kein wirkliches Bibelstudium, das Offenbarung und Daniel und derartiges durchging, und ich erhielt die meisten Informationen aus Dokumentarfilmen oder Spielfilmen wie Left Behind, der sich auf einen Roman gründete und nicht etwas, was die Bibel zur Grundlage hatte. Das machen sie dort so. Sie füllen dich mit etwas, was plausibel erscheint, doch wenn man es wirklich selbst studiert und ein Studium wie unseres hier durchführt und sieht, dass die Bibel sich selbst auslegt, begreift man, okay, aber das andere ist nicht wahr. All diese Dinge, die sie einem sagen.
Dann zerplatzt das.
Ja.
Das ist schon interessant. Ich wuchs ja hauptsächlich in der Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten auf. Du ja nicht. Also du hast diesen anderen Blickwinkel. Ich wusste schon immer, wer das Tier ist, da ich in der Gemeinde groß wurde. Doch du kamst mit all diesen unterschiedlichen Vorstellungen und Ideologien in Kontakt.
Ja, wir hatten keine Ahnung, dass ein Tier in Wirklichkeit ein Reich bedeutet.
Ja, genau. Ihr habt das nie gelernt, wie man studiert. Hier ein bisschen, dort ein bisschen, Vers für Vers.
Nein.
Und die anderen Kirchen sagen sogar, es war nie so gemeint, dass man es versteht. Das Buch Offenbarung, das stimmt doch so. Sie sehen es fast als Fiktion, eine Art Geschichtenbuch.
Oder ein verschlossenes Buch, bei dem dann später gezeigt wird, was es tatsächlich bedeutet oder wie man es auslegt.
Also warum sind diese Bücher wie Daniel oder Offenbarung in Symbolen und solchen Dingen niedergeschrieben? Dann nehmen wir einmal Daniel. Wenn er alles hundertprozentig, eindeutig niedergeschrieben und festgehalten hätte, was wäre dann mit diesen Schriften passiert? Nehmen wir an, Babylon liest diese Schriften von Daniel und es wird deutlich gesagt, was geschehen wird. Auch was mit Babylon geschehen wird und all das, hätten sie es vielleicht wegnehmen und vernichten können? Es wurde auch deshalb in Symbolen niedergeschrieben, um es über die Jahre hinweg intakt zu bewahren.
Das fügt allem noch eine weitere Schicht der Authentizität hinzu. Denn jetzt hat man jemanden im Buch Daniel, der etwas sagt, was die Tür für etwas anderes öffnet, was an anderer Stelle in der Schrift steht. Also das ist etwas, was von keinem menschlichen Wesen erdacht werden konnte. Es zeigt, dass die Schrift von Gott inspiriert ist.
Ganz genau. Und es motiviert uns als Leser, die Bibel zu studieren. Es ist für diejenigen, die sich wirklich bemühen und anstrengen, das Wort Gottes zu verstehen. Zu verstehen, was hier passiert und um es mit anderen zu teilen. Ja, wie ich schon sagte, ist es vermutlich schon etwas kryptisch, aber eben auch dafür, damit es über die Jahre bewahrt werden würde.
Ja, also jetzt haben wir ein Tier und wir wissen, dass ein Tier ein Reich ist. Also jetzt haben wir ein Reich, das aus dem Meer herauskommt. Also was bedeutet das nun?
Also erlauben wir der Bibel doch erneut, uns das zu erklären. Offenbarung 17, Vers 15. Und er sprach zu mir, die Wasser, die du gesehen hast, wo die Hure sitzt, sind Völker und Scharen und Nationen und Sprachen. Du hast auch schon von wogenden Menschenmassen gehört oder einem Völkermeer oder chaotischer See, was speziell auch mit Menschen und Krieg verbunden ist. Die vielen Wasser, das Meer, hat mit großen Menschenmassen zu tun, einer dichten Bevölkerung, dicht bevölkerten Gegenden. Darauf bezieht sich das Meer.
Wenn wir uns also Offenbarung 13, Vers 1 ansehen, bedeutet das, dass es ein Reich gab, das aus einer Gegend auf dieser Welt erwuchs, wo es dichte Besiedlung gab.
Wir haben also zwei Hinweise. Diese Tiermacht wird gotteslästerlich gegen den Allerhöchsten sprechen. Es steht Gotteslästerung auf seinem Kopf geschrieben. Und es kommt aus einer dicht bevölkerten Gegend. Okay, wir kommen langsam hin. Doch der zweite Teil von Vers 1 lautet, dass 7 Köpfe und 10 Hörner hatte und auf seinen Hörnern 10 Kronen. Diese 7 Hörner beziehen sich auf die Mächte, die herrschten und über die Zeit diese Tiermacht beeinflussten, die wir hier herausfinden wollen.
Ja.
Das symbolisieren die 7 Köpfe.
Für mich ist noch etwas interessant. Diese Tiermacht, über die wir hier in Offenbarung 13 sprechen, die hier mit den 7 Hörnern und 10 Hörnern und Kronen beschrieben wird, dazu haben wir eine ähnliche Tiermacht in Offenbarung 12 und in Offenbarung 17, die genauso beschrieben wird,
ja,
mit 7 Köpfen und 10 Hörnern.
Ja, aber es gibt eine Veränderung.
Es gibt aber eine Veränderung.
Also gehen wir doch zurück zu Offenbarung 12, die Verse 1 bis 6. Dort lesen wir, und ein großes Zeichen erschien im Himmel. Eine Frau mit der Sonne bekleidet und der Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone mit 12 Sternen. Also diese Frau ist mit der Sonne bekleidet. Was bedeutet eine Frau in der Prophetie?
Nun, die Bibel zeigt uns auch das eindeutig. Ein Vers, den wir uns beispielsweise dazu anschauen können, ist Jeremia 6, Vers 2. Dort wird die Tochter Zion im Englischen wörtlich mit einer lieblichen und verzärtelten Frau verglichen. Wir haben also all diese Hinweise, wo das Volk Gottes, seine Nachfolger, seine Gemeinde mit einer Frau verglichen wird.
Ja, und mit der Sonne bekleidet. Die Gerechtigkeit Christi. Es ist also seine Gemeinde. Eine Frau in der biblischen Prophetie ist eine Kirche. Und der Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone mit 12 Sternen. 12 steht für die Gemeinde. Weiter heißt es, und sie war schwanger und schrie in Wehen und Schmerzen der Geburt. Und es erschien ein anderes Zeichen im Himmel. Siehe, ein großer, feuerroter Drache, der hatte 7 Köpfe und 10 Hörner und auf seinen Köpfen 7 Kronen. Was ist der Unterschied hier in Offenbarung 12 zu dem, was wir in Offenbarung 13, Vers 1 gelesen haben?
Wo die Kronen sitzen.
Wo sich die Kronen befinden. Doch bevor wir dazu kommen, noch etwas zu dieser Frau. Diese Frau, diese Kirche, was damals die Nation Israel war, von David hin bis zu Maria gebar ein Kind. Und wer war dieses Kind?
Jesus.
Jesus Christus. Und dann kam dieser große, rote Drache mit 7 Köpfen. Es ist immer noch derselbe, immer noch mit den 7 Köpfen wie in Offenbarung 13. Und mit 10 Hörnern und 7 Kronen auf den Häuptern. Okay, also während Jesu Zeit auf Erden, wer beherrschte damals Israel?
Nun, das war Rom. Rom herrschte während dieser Zeit.
Ja, und Rom herrschte bis zum Jahr 476 nach Christus. Also während dieser Zeit hielt Satan Israel in Knechtschaft und verfolgte die Heiligen durch seinen Stellvertreter oder seinen Diener auf Erden, wie ich mal vermute. Nämlich das heidnische Rom. Doch nochmals, wenn man sich die 7 Kronen anschaut, befinden sich diese auf den Köpfen und in Kapitel 13 befinden sie sich auf den Hörnern. Was bedeutet es, dass diese 7 Kronen auf den Köpfen des Tieres waren? Nun, es muss eines bedeuten, da während dieser Zeit die Welt durch die Cäsaren regiert wurde. Und wir werden uns noch ansehen, welche Reiche in Daniel darauf folgten. Doch während dieser Zeit regierten die Cäsaren. Und später ging die Kronen auf die Hörner über. Es waren nicht länger die Cäsaren, die regierten.
Doch jetzt hatte man die Monarchen der Reiche, die herrschten.
Ja. Wir können schon mal ein bisschen vorwegnehmen. Das war in Europa, okay? Dort waren die Monarchen, diejenigen, die herrschten. Doch zuerst müssen wir uns mit Daniel beschäftigen, damit wir das ein bisschen besser verstehen. Um zu verstehen, wer diese Reiche waren, wann sie regierten und wie es zu diesem Punkt kam, an dem Jesus geboren wurde und das heidnische Rom das Sagen hatte. Dann lesen wir weiter in Offenbarung Kapitel 12. Und sein Schwanz zog den dritten Teil der Sterne des Himmels nach sich. Das war ein Drittel der Engel. Und warf sie auf die Erde. Und der Drache stand vor der Frau, die gebären sollte, um ihr Kind zu verschlingen, wen sie geboren hätte. Nun, was passierte hier?
Also bevor wir dazu kommen, möchte ich kurz erwähnen, dass wir nicht verwirrt dasitzen und uns verwundert fragen müssen, wer denn dieser Drache ist, von dem hier gesprochen wird. Denn wenn man nur ein paar Verse weiterliest, hier in Offenbarung 12, heißt es eindeutig, dass der Drache Satan ist.
Es ist ziemlich bekannt, dass der Drache Satan ist. Das müssen wir nicht wirklich groß erläutern. Aber ja, der Drache ist Satan. Und an diesem Punkt wartete Satan durch das heidnische Rom darauf, das Kind zu verschlingen, das Kind zu vernichten. Wollte das Herodes der Große nicht tun? Alle männlichen Kleinkinder vernichten?
Ja, er war ein Beamter Roms.
Ja, und aus Furcht, seine Position zu verlieren, fragte er sich, wow, gibt es einen anderen König, der gerade geboren wurde? Dann töten wir doch alle Babys. Jedes Einzelne, damit wir hundertprozentig sicher sein können, jeden vernichtet zu haben, wer dieser potenzielle König auch sein mag.
Ja, und etwas später in Jesu Leben, als Jesus gefangen genommen wurde, wohin brachte der Hohe Rat ihn da?
Zu Kaiaphas und zu Pilatus.
Ja, Pilatus. Also auch hier ist Rom wieder beteiligt. Und wer brachte ihn ans Kreuz? Wessen Siegel wurde auf dem Grab platziert? Wer bewachte das Grab?
Römische Soldaten.
Ja, man kann also sehen, wie Rom da mitwirkte und den Anordnungen Satans Folge leistete.
Ja. Weiter lesen wir, und sie gebar einen Sohn, einen männlichen, der alle Heidenvölker mit eisernem Stab weiden wird. Und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und seinem Thron. Das war nach seinem Tod, er ging zurück zum Vater. Denn an ihm war keine Sünde. Und er hatte selbst Leben in sich, um aufzuerstehen. Und die Frau floh in die Wüste, wo sie einen von Gott bereiteten Ort hat, damit man sie dort 1260 Tage lang ernähre. Also das ist wieder das Bild. Die Frau, die Gemeinde, wurde verfolgt. 70 nach Christus gab es eine Rebellion gegen Rom. Und offensichtlich flohen einige zwischen der Belagerung von Cestius und später von Titus. Dann kam Titus und pflanzte eine Standarte an heiliger Stätte. Und das war ein schreckliches Martyrium. Eltern aßen ihre eigenen Kinder, Kinder nahmen ihren Eltern das Essen weg. Es herrschte Chaos. Aber wer an Jesus glaubte, floh zwischen beiden Belagerungen, zwischen denen 3,5 Jahre lagen, und entkam. Sie flohen aufs Land, aus der Stadt heraus. Ja, also die Frau floh in die Wüste. Aber das war nicht nur während dieser Zeit, sondern nach 70 nach Christus gab es noch viele weitere Entwicklungen. Man kann das auch bei all den Gemeinden lesen. Ephesus, Smyrna, Pergamus und all das. 30 nach Christus bis 100 nach Christus war die erste Gemeinde. Dann hat man von 100 bis 315 nach Christus die zweite Zeitspanne. Das war Smyrna. Und Gott hatte nichts gegen Smyrna. Denn sie wurden schwer verfolgt. Und das formte ihren Charakter, stärkte sie als Gemeinde. Ich möchte jetzt nicht alle 7 Gemeinden durchgehen, aber ja, die dritte Gemeinde, Pergamus, ist wichtig. Denn diese ging Kompromisse ein. Und sie flohen in die Wüste. Dort hatte man während des finsteren Mittelalters große Probleme. Die Waldenser, die Albigenser und die Hugenotten und all jene. Ja, also das passierte, wo sie einen von Gott bereiteten Ort hat, damit man sie dort 1260 Tage lang ernähre. Das sind 1260 prophetische Tage. Dazu werden wir noch kommen. Das müssen wir nicht jetzt gleich besprechen. Doch das ist eine prophetische vorhergesagte Zeit, für wie lange die Frau in die Wüste floh. Und wir werden auch sehen, warum.
Ja, das ist ein ziemlich hervorgehobener zeitlicher Rahmen, denn er taucht ein paar Mal auf. Und wir werden, wie du schon sagtest, noch dazukommen.
Auf verschiedene Art und Weise.
Ja, unterschiedlich. Wenn wir weitermachen und den zweiten Vers aus Offenbarung, Kapitel 13 lesen, heißt es, und das Tier, das ich sah, glich einem Panther, und seine Füße waren wie die eines Bären, und sein Rachen wie ein Löwenrachen. Und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Vollmacht. Also jetzt haben wir ein paar Tiere mehr, die in dieses Tier eingebaut sind, das wir hier sehen.
Ja, und das ist ein weiterer Hinweis. Einmal die Gotteslästerung aus dem Meer und jetzt lesen wir hier, dass der Drache ihm auch seine Macht gab. Erinnere dich, dass wir vorhin sagten, dass der Drache dem heidnischen Rom seine Macht gab, um das Kind, den Menschensohn Christus, zu verfolgen. Aber er konnte es natürlich nicht, denn Jesus entkam jenem Todesbefehl. Ja, wir nähern uns weiter. Ja, überleg mal, wenn Gott es zuließ, dass Rom diese Macht, der Sitz und große Vollmacht gegeben wurde, wer ist dann diese Tiermacht? Aber uns werden Hinweise gegeben und diese Hinweise, die wir hier in Vers 2 erhalten, werden uns direkt zu Daniel bringen. Warum gerade Daniel? Nun, man liest in einem der herausragendsten Bücher der Bibel in Matthäus 24, dass Daniel hier erwähnt wird. Es heißt hier in Vers 15 bis 16, wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von dem durch den Propheten Daniel geredet wurde, an heiliger Stätte stehen seht, wer es liest, der achte darauf. Gott möchte also, dass wir es begreifen, verstehen. Den Gräuel der Verwüstung werden wir nicht jetzt besprechen, denn es ist mit dem Malzeichen des Tieres verknüpft. Aber vergessen wir nicht, dass Jesus sagte, euer Haus wird euch wüst zurückgelassen werden. Und was bedeutet das?
Oh, im Grunde, weil sein Volk, seine Gemeinde ihn zurückwies und sich von ihm abwandte, sagte er, es gibt andere Menschen, ja, die suchen werden, die zu mir kommen werden. Und diese Nation, die so platziert worden war, dass sie ein Licht für jedermann in der Welt sein sollte, wird nicht mehr das Licht sein.
Ja.
Das wird verlagert werden.
Auf das geistliche
Israel. Ja, auf das geistliche Israel.
Ja, ganz genau. Genau das wollte ich gern hören. Sie hatten Christus nicht. Und wenn einem Christus fehlt, ist man von Christus getrennt. Und dann passieren Dinge, die man nicht erklären kann. Was passierte denn im Jahre 70 nach Christus? Sie hatten Christus nicht. Er hatte gesagt, euer Haus wird euch wüst oder öde zurückgelassen werden. Sie hatten keine Verbindung mit Gott mehr, nur ein paar von ihnen. Ich wünschte mir, ich wüsste die genaue Anzahl, die zwischen den Belagerungen von Cestius und Titus flohen. Aber ja, lass uns zum Buch Daniel gehen und schauen, ob es das Bild hinsichtlich dieser Tiere für uns noch genauer zeichnen kann.
Ja, Daniel ist eine großartige Stelle, die man dafür aufsuchen kann. Und der Grund, warum Jesus in diesem Kapitel auch über Daniel spricht, ist genau deswegen, weil es mit dem Ende zu tun hat. Es gehört zu den Endzeitereignissen. Also das bedeutet, dass wir uns auch Daniel ansehen müssen, wenn wir die Dinge studieren wollen, die am Ende passieren.
Ja, er gibt uns eine chronologische Reihenfolge, was passierte. Denn er war in Babylon. Also Babylon war sein Referenzpunkt. Und er schaute in die Zukunft, wann das Siegel am Ende geöffnet werden würde. Es gibt nur einen, der dieses Siegel öffnen kann, nämlich Jesus Christus. Aber das ist nicht das Thema unseres Studiums.
Also Daniel gibt uns den Schlüssel, um all die anderen Prophezeiungen in Offenbarung zu verstehen, die die Endzeit betreffen.
Und sogar Daniel verstand diese Prophezeiungen ursprünglich nicht, die ihm in Vision gezeigt wurden. Er musste einiges durchmachen, um diese Prophezeiungen ebenfalls wirklich zu verstehen. Wir sind ihm dankbar, natürlich letztlich Gott dankbar, es ihm gezeigt zu haben, aber Daniel auch dafür, dass er es niederschrieb und uns damit diese Prophezeiung zeigt. Denn sie ist ein notwendiger Schlüssel. Okay, also Daniel 2, die Verse 31 bis 34. Nebukadnezar hatte einen Traum. Ich glaube, daran erinnert sich noch jeder. Es handelte sich um ein Standbild und er fragte seine Weisen, seine Astrologen und alle seine weisen Magier, diesen Traum für ihn auszulegen.
Ja, aber nicht nur ihn auszulegen, sie mussten ihm auch sagen, was der Traum gewesen war, was es umso erstaunlicher macht, was dort geschah.
Ja, also sie mussten ihm sagen, was er geträumt hatte.
Und es auslegen.
Kurz gesagt, das konnten sie natürlich nicht. Der Traum kam von Gott. Und Daniel war derjenige, der zu Gott betete und bat, bitte zeige mir den Traum und lege ihn für mich aus, Gott, sodass ich zu Nebukadnezar gehen und es ihm erklären kann. Wir lesen also ab Vers 31. Du, König, schautest, und siehe, ein sehr großes und hohes und hellglänzendes Bild stand vor dir. Das war schrecklich anzusehen. Vergiss nicht, dass wir, je weiter wir in Daniel lesen, immer ein paar mehr Informationen dazukommen. Das Haupt dieses Bildes war von feinem Gold, seine Brust und seine Arme waren von Silber, sein Bauch und seine Lenden waren von Bronze, seine Schenkel waren von Eisen, seine Füße waren teils von Eisen und teils von Ton. Also das ist alles, was wir wissen. Wir bekommen ein Bild, wie es aussah, aber keine wirklichen Zusatzinformationen. Das schautest du, bis ein Stein herunterkam, ohne zu tun von Menschenhänden, der traf das Bild an seinen Füßen, die von Eisen und Ton waren, und zermalmte sie. Okay, man hat also das Standbild und ganz bis zum Ende in seiner Abfolge, Kopf, Brustbereich mit den Armen, dann der Mittelteil, später die Beine und die Füße von Eisen und Ton. Und einen Stein, der sich ohne Zutun von Menschenhänden herauslöste, traf diese Füße und das ganze Ding wankte. Okay, ganz unten lesen wir, der Stein aber, der das Bild zerschlug, wurde zu einem großen Berg und füllte die ganze Welt. Das an sich ist schon ein eigener Hinweis. Der Stein, der diese Füße dieses Standbildes trifft, erfüllt am Ende die ganze Erde.
Eines ist dabei großartig. Man muss nicht hingehen und versuchen, herumzutüfteln, was das jetzt bedeutet. Ich habe keinen Schimmer, was hier wohin passt. Die Bibel legt den Traum buchstäblich für uns aus.
Ja, das tut sie. Man muss einfach nur weiterlesen. Lies einfach weiter, wenn es sein muss, das ganze Buch Daniel. Da bekommt man ein Bild, wo er in Babylon war, wie er sich vor der Tafel des Königs, genauer vor dem Essen darauf bewahrte, wie die Glaubenskomponente hineinspielte, wie wichtig Gebet für Daniel und seine Freunde war und all das. Natürlich würde ich empfehlen, Daniel ganz zu lesen. Aber wir suchen jetzt genau diesen Abschnitt daraus. Als nächstes lesen wir in Daniel 2 die Verse 38 bis 44. Du bist das goldene Haupt. Zuerst spricht er über das Standbild. Das war dein Traum. Aber jetzt legt er ihn ein kleines bisschen aus. Er entwirft einfach eine grobe Skizze. Du bist das goldene Haupt. Wer ist also das Haupt aus Gold?
König Nebukadnezar. Also das ist Babylon.
Ja, Babylon, genau. Ein König oder ein Königreich. Ja, Nebukadnezar bzw. Babylon. Nach dir wird ein anderes Königreich aufkommen, geringer als deines. Es wird hier nicht gesagt, welches. Und dann ein drittes Königreich, das aus Bronze ist, das geringere ist also aus Silber und das dritte aus Bronze und über alle Länder herrschen wird. Und das vierte Königreich wird hart sein wie Eisen, denn wie Eisen alles zermalmt und zerschlägt, so wird es auch alles zermalmen und zerbrechen. Dass du aber die Füße und Zehen teils von Ton und teils von Eisen gesehen hast, bedeutet, das wird ein zerteiltes Königreich sein. Das ist also etwas detaillierter. Zuerst hieß es nur aus Eisen und Ton, doch hier heißt es, es bedeutet ein zerteiltes Reich. Doch wird etwas von des Eisens Härte darin bleiben, wie du ja gesehen hast, Eisen mit Ton vermengt. Und dass die Zehen an seinen Füßen teils von Eisen und teils von Ton sind, bedeutet, zum Teil wird's ein starkes und zum Teil ein schwaches Reich sein. Also hier wird uns diese Information gegeben, und das ist final, das ist in der Endzeit. Das symbolisieren die Füße, ein zerteiltes Reich. Doch das Eisen ist immer noch gegenwärtig. Und dass du gesehen hast, Eisen mit Ton vermengt, bedeutet, sie werden sich zwar durch Heiraten miteinander vermischen, aber sie werden doch nicht aneinander festhalten, so wie sich Eisen mit Ton nicht mengen lässt. Aber zur Zeit dieser Könige wird der Gott des Himmels sein Reich aufrichten, das nimmer zerstört wird. Okay, das sind noch etwas mehr Informationen. Der Gott des Himmels wird ein Reich errichten. Okay, wenn dieser Stein also Gott ist, unser Fels,
ja, wenn Jesus zum zweiten Mal kommt, wird er sein Reich aufrichten.
Genau. Wir haben also Babylon, das Haupt, und wir haben den Felsen am Ende. Ich sage nicht, dass die Füße Gott sind. Ich sage, der Stein, der Fels ist Gott. Wir haben also Babylon und wir wissen, wer der Sieger sein wird. Wir haben also einen Abriss, das Skelett, die Grundstruktur. Einfach, um den Zuschauern die Statue zu zeigen. Das Haupt aus Gold ist Babylon. Und es regierte von 605 bis 539 vor Christus. Ich erinnere mich, dass 605 vor Christus Jehoiakim König des Südreichs war. Das war die erste Belagerung durch Babylon. Und da wurden viele Gefangene nach Babylon verschleppt. Unter ihnen waren auch Daniel und seine Freunde. Dann nahmen sie 597 vor Christus Gegenstände aus dem Tempel mit. Und im Jahre 586 vor Christus gab es die zweite Belagerung für das alte Israel. Doch das nur ganz kurz. Babylon herrschte von 605 bis 539.
Ancient Israel. So anyway, just a short thing there, but from 605 539.
Ja, genau. Wenn also dieser erste Teil der Statue Babylon symbolisiert und der nächste Teil ein anderes Königreich ist, das danach aufkam, heißt die Frage doch, welches Reich beherrschte die ganze Gegend nach Babylon? Welches Königreich besiegte Babylon, damit es regieren konnte?
Müssen wir das in der Bibel herausfinden oder können wir einfach in die Geschichte gehen?
Nun, es steht auch in der Bibel, aber wir können auch einfach in die Geschichte gehen.
Bevor wir überhaupt zur Bibel kommen, wer eroberte Babylon im Jahre 539 vor Christus?
Stimmt.
Das waren die Meder und Perser, die später verschmolzen, die Medo-Perser. Und die Perser besiegten unter Kairos dem Großen im Jahre 550 vor Christus die Meder. Dann verschmolzen sie und wurden zu Medo-Persien. Und daraufhin besiegten sie Babylon. Babylon war fast nicht zu erobern, eine uneinnehmbare Stadt. Aber wir kennen die Geschichte. Wir können sie den Zuschauern erzählen.
Nun, die Stadt hatte alles, was sie brauchte. Ihre Mauern waren extrem hoch und dick.
Bitte korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber die Mauern waren so ungefähr 14 bis 16 Meter dick. So breit war die Mauer und auch sehr hoch. Dazu verlief der Fluss Euphrat durch die Stadt.
Sie konnten sich also verteidigen, sie hatten genug Wasser und Vorräte, um lange Zeit aushalten und sich selbst mit Nahrung versorgen zu können. Also musste man sich einen Plan ausdenken, um in diese Stadt hineinzukommen. Was machten sie also? Die Medo-Perser leiteten den Fluss um und sie gingen durch die Tore, die sich am Fluss befanden. Dort gingen sie hinein und eroberten die Stadt.
Ja, dort waren die Tore offen. Sie waren offen gelassen worden, weil alle betrunken waren. Sie tranken und feierten und nutzten die goldenen Gerätschaften und Kelche aus dem Tempel. Dann gab es die Schrift an der Wand. Gott schrieb sie mit seinen Fingern an die Wand. Was stand da? Upharsim.
Mene, mene, tekel, Upharsim.
Ja. Die Wachen ließen die Tore auf und vergnügten sich, und die Perser kamen hinein und eroberten Babylon. Was das Silber angeht, ist es ein nicht so hochwertiges Metall, was die Kostspieligkeit betrifft. Doch es war ein härteres Metall als Gold. Was Kairos angeht, hatte er interessanterweise weltweit das größte Reich zu jener Zeit. Es reichte vom Mittelmeer bis zum Fluss Indus. Und sie hatten darin ein interessantes System, wie Botschaften übermittelt wurden. Und sie konnten über ihr ganzes Gebiet hinweg Botschaften mit Reitern übermitteln. Tatsächlich kommt daher der Begriff Medien, denn in der Bibel heißt es Medien und Persien, die Medo-Perser. Wir können zeitlich weitergehen. Nach den Medern und Persern, die bis 331 vor Christus regierten, tauchte der flinke Killer auf, Alexander der Große. Er steht für Griechenland. Er besiegte sie im Jahre 331 vor Christus. Er war noch jung, er war erst 32 Jahre alt. Auch er hatte ein riesiges Reich, das sich von Griechenland bis Indien mit westlich-östlichen Kulturen erstreckte. Wir kennen die griechische Mythologie. Mit der griechischen Mythologie beschäftigen wir uns vielleicht in unserer nächsten Folge näher. Alexander dehnte seine Herrschaft auf ungefähr 2 Millionen Quadratmeilen aus. Das waren riesige Reiche. Wirklich riesige Reiche, die etwas später natürlich von Rom erobert wurden. Diese Eroberungen zogen sich lange Zeit hin, von 168 vor Christus bis 476 nach Christus.
Ja, eines ist für mich unfassbar. Gott zeigte Daniel die Zukunft. Er zeigte ihm Dinge, die noch geschehen sollten. Und jetzt sitzen wir hier zeitlich gesehen da und können zurückblicken und genau sehen, dass es genauso passierte, wie Gott es vorhergesagt hatte, dass es so passieren würde. Und seit diese letzte Macht Rom sich zerteilte, gab es nicht mehr dieses eine große Reich. Es gab nicht mehr den einen Herrscher.
Schau, viele versuchten, die Christen zu vereinen, Europa zu vereinen. Weißt du, Karl der Große, er war der König der Franken und später der Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. Sein Ziel war es, Europa unter einem christlichen Reich zu einen und damit eine Art weströmischer Einheit zu schaffen. Es misslang ihm. Schaut man sich Napoleon an, versuchte auch er, Europa unter Frankreich zu vereinen. Was meinst du denn, was Hitler machte? Er machte genau das Gleiche. Er versuchte in beiden. Nun, beim Ersten Weltkrieg war es nicht Hitler, aber es war fast bei beiden so, dass man versuchte, die deutschsprachigen Länder unter einem Regime zu vereinen, und auch das misslang. Es sollte nicht so sein. Er wird es nicht zulassen, dass es Erfolg hat.
Ja, und Napoleon war schon erfolgreich. Er war immer eifrig unterwegs und eifrig am Erobern. Und dann geschah Waterloo. Hitler machte das Gleiche. Es war unglaublich, wie eifrig er am Erobern der deutschen Nachbarländer war. Und auf einmal entschied er sich, seine Truppen zu teilen. Etwas, von dem er gesagt hatte, dass er das nicht tun würde.
Ja, und er marschierte in die Sowjetunion.
Ja.
Und dann kam's. Er war zerteilt, ganz genau.
Und dann scheiterte er.
Zurück zu den Füßen, wo wir jetzt sind. Sie sind zerteilt, aber sie streben die Einheit an. Und es mag in den letzten Tagen den Anschein haben, ganz am Ende, dass es die Einheit geben wird. Aber sie wird nur unglaublich kurzlebig sein und dann wird Jesus kommen. Ja. Springen wir doch zu Daniel Kapitel 7, ab Vers 3 bis 8, was uns noch mehr Informationen zu diesen Tieren liefert. Hier heißt es, und vier große Tiere stiegen aus dem Meer herauf, jedes verschieden vom anderen. Also sie alle kamen aus dicht besiedelten Gebieten, vier große Tiere. Wer sind sie? Wir haben gerade alle vier erwähnt. Das erste war wie ein Löwe und hatte Adlerflügel. Okay, also das Logo oder Symboltier für Babylon war ein Löwe. Er hatte Adlerflügel. Es war majestätisch. Ich sah hin, bis seine Flügel ausgerissen wurden und es von der Erde aufgehoben und wie ein Mensch auf seine Füße gestellt und ihm das Herz eines Menschen gegeben wurde. Und siehe, ein anderes, ein zweites Tier, war einem Bären gleich. Und es war auf der einen Seite aufgerichtet und hatte in seinem Maul drei Rippen zwischen seinen Zähnen. Okay, diese drei Rippen, sie eroberten während dieser Zeit Babylon, Lydien und Ägypten.
Noch etwas ist auch unglaublich, wie es hier heißt, dass er auf einer Seite aufgerichtet war. Also das zeigt auch, wie akkurat die Bibel ist. Denn die Meder und Perser waren nicht gleich.
Nein.
Ein Volk war stärker als das andere und das wurde so dargestellt.
Kairos war dann derjenige, bei dem die Perser über den Medern standen. Ja, ganz genau so ist es. Und man sprach zu ihm so, steh auf, friss viel Fleisch. Nach diesem schaute ich und siehe, ein anderes wie ein Leopard. Das hatte vier Vogelflügel auf seinem Rücken. Und das Tier hatte vier Köpfe und Herrschaft wurde ihm gegeben. Alexander der Große, Griechenland. Vier Flügel, vier Köpfe. Die vier Köpfe waren die vier Könige, nachdem Alexander der Große gestorben war. Bei ihm gab es vier Leute, die die Nummer zwei waren. Vier Generäle, die diese Gegenden übernahmen. Sie hießen Kassandros, Lysimachos, Seleukos und Ptolemois. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt richtig ausspreche. Diese vier Herrschaftsgebiete waren Mazedonien, Thrakien, Syrien, Querstrich Babylon und Ägypten. Also das waren die Gebiete, die sie eroberten.
Ja, und die vier Flügel zeigen die Schnelligkeit, was du schon vorhin angesprochen hattest. Also dieses riesige Reich, das Alexander der Große eroberte, er tat das in weniger als einem Jahrzehnt. Das ist Wahnsinn, wenn man sich vorstellt, welches Gebiet er dabei mit seinen Soldaten abdeckte. Und sie mussten die verschiedenen Nationen in diesen Gegenden bekämpfen und erobern.
Ja, genau. Und das steht alles hier. Alles gewissermaßen in Symbolen beschrieben. Nach diesem schaute ich in Visionen der Nacht und siehe, jetzt kommen wir hier zum entscheidenden Punkt. Ein viertes Tier, furchtbar und schreckenerregend und außergewöhnlich stark. Und es hatte große, eiserne Zähne. Es fraß und zermalmte und den Rest zertrat es mit seinen Füßen. Und es war verschieden von allen Tieren, die vor ihm waren. Und es hatte 10 Hörner. Erinnerst du dich, dass wir über 10 Hörner in Offenbarung 13 und 12 gelesen hatten? Einmal mit den Kronen auf den Häuptern, dann in Offenbarung 13 mit den Kronen auf den Hörnern. Ja, nun verknüpfen wir die beiden. Während ich auf die Hörner achtete, siehe, da stieg ein anderes kleines Horn zwischen ihnen empor und 3 von den ersten Hörnern wurden vor ihm ausgerissen. Und siehe, an diesem Horn waren Augen wie Menschenaugen und ein Mund, der große Worte redete.
Okay,
das ist also eine kleine, kräftige Hornmacht. Denn auch Hörner stehen für Reiche in der biblischen Prophetie. Also da gab es ein kleines Horn, das unter diesen 10 Hörnern aufstieg. Also wer waren diese 10 Hörner?
Bevor wir dazu kommen, wer diese 10 Hörner sind, lass uns doch ein wenig in Daniel weiterlesen. Denn wir wollen gar nichts von uns selbst auslegen. Denn die Bibel legt es für uns aus. Wir müssen einfach nur weiterlesen.
Ja. Also, Daniel 7 ab Vers 17 bis 25. Jene großen Tiere, 4 an der Zahl, bedeuten, dass 4 Könige sich aus der Erde erheben werden. Vers 19. Hierauf wünschte ich sichere Auskunft über das vierte Tier. Okay, also hier wird vom vierten Tier gesprochen. Dazu wollten wir kommen. Dass sich von allen anderen unterschied, das so furchterregend war und eiserne Zähne und eherne Klauen hatte. Wir wissen schon, dass das Rom ist, dieses vierte Tier. Wir müssen also über Rom sprechen. Es hatte eiserne Zähne und eherne Klauen, also aus Bronze. Ich weiß, dass das jetzt Eisegese ist. Aber für mich bedeuten eherne Klauen, dass man sich festklammert und beherrscht. Bronze erinnert wieder an Griechenland, griechische Theologie. Man hat also dieses Gedankengut der griechischen Theologie eingebettet ins Eisen. Also das sind jetzt einfach meine Gedanken dazu, was so nicht in der Bibel steht, aber dennoch interessant ist. Das fraß und zermalmte und das Übrige mit seinen Füßen zertrat. Auch über die 10 Hörner auf seinem Kopf und über das andere Horn, das emporstieg und vor dem 3 ausfielen. Okay, also von den 10 Hörnern fielen 3 aus. 3 Hörner wurden verschlungen. Sie wurden vernichtet. Nämlich jenes Horn, welches Augen hatte und ein Maul, das große Dinge redete und das so viel größer aussah als seine Gefährten. Also dieses kleine Horn wurde nicht vernichtet.
Nein.
Genauer gesagt ist das sogar das Hauptthema. Dieses Horn riss 3 andere aus.
Dieses unterschied sich von den anderen.
Ja, und auch kräftiger, größer. Es hatte mehr Einfluss. Ich schaute, wie dieses Horn Krieg führte mit den Heiligen und sie überwand. Das war das kleine Horn, das die Heiligen Gottes verfolgte. Bis der Hochbetagte kam und den Heiligen des Allerhöchsten das Gericht übergab und die Zeit eintrat, dass die Heiligen das Reich in Besitz nahmen. Er sprach, das vierte Tier bedeutet ein viertes Reich, das auf Erden sein wird. Das wird sich von allen anderen Königreichen unterscheiden und es wird die ganze Erde fressen, zerstampfen und zermalmen. Erinnere dich, es schüttelte den Überrest von seinen Füßen, dieses schreckliche Tier. Und die 10 Hörner bedeuten, dass aus jenem Reich 10 Könige aufstehen werden. Und ein anderer wird nach ihnen aufkommen. Der wird verschieden sein von seinen Vorgängern und wird 3 Könige erniedrigen. Das ist wieder das kräftige kleine Horn, das 3 Könige von den 10 ausreißen wird. Also werden 7 übrig bleiben. Ich versuche es nur so eindeutig wie möglich zu machen. Und er wird freche Reden gegen den Höchsten führen und die Heiligen des Allerhöchsten aufreiben. Und er wird danach trachten, Zeiten und Gesetz zu ändern. Und sie werden in seine Gewalt gegeben für eine Zeit, 2 Zeiten und eine halbe Zeit. Also jetzt haben wir 2 Zeitprophetien, die wir bald miteinander verknüpfen werden. Wir haben einmal 1260 Tage, die wir schon früher erwähnten. Dann haben wir eine Zeit, das ist eine, dann 2 Zeiten. Also nochmal 2 dazu, das macht 3. Und eine halbe Zeit, also 3,5 Zeiten, 3,5 Jahre. Also, wie sieht das Bild aus? Male mir doch bitte das Bild vor Augen, Malu.
Nun, im Grunde ist es so, nachdem man Rom hat, nachdem man diese eiserne Macht hatte, die im Grunde alles beherrschte, wird das in 10 verschiedene Nationen aufgeteilt, in 10 verschiedene Könige. Und diese 10 Könige oder Reiche waren die Westgoten, die Franken, die Burgunder, die Lombarden, die Sueben, die Angelsachsen, die Alemannen, die Ostgoten, die Vandalen und die Heruler. Also das waren die 10 Reiche, die sich herausbildeten. Die 10 Könige und 3 davon wurden ausgerissen. Die Ostgoten, die Vandalen und die Heruler. Sie wurden ausgerissen und völlig vernichtet und ausgelöscht. Wir wissen nicht viel über sie. Alles, was wir wissen, ist das, was die siegreiche Macht über sie erzählt.
Und können wir dieser erobernden Macht glauben?
Darüber kann man viel diskutieren. Ich glaube eher nicht.
Wenn man sieht, dass es eng mit der Tiermacht verbunden ist, weiß ich nicht, ob man einfach glauben kann, was sie darüber sagen. Offensichtlich bedrohten diese 3 Könige oder Mächte die kleine Hornmacht.
Ja.
Also wollte sie sie loswerden. Aber wir versuchen herauszuarbeiten, wer diese kleine Hornmacht ist. Und es ist keine gute Macht. Deshalb sage ich, die müssen deren Autorität in Frage gestellt haben. Ich würde fast sagen, dass sie christliche Werte gehabt haben müssen. Ich weiß es nicht. Ich nehme es einmal an, denn wir haben zu ihnen keine Information. Also sie wurden ausgerissen. Und wenn man das mit Gegenden der heutigen Zeit vergleichen möchte und sich die Westgoten anschaut, dann hat man Spanien und Portugal, Frankreich, die Schweiz, das sind die Burgunder, Italien, Portugal. Ein bisschen unterscheidet es sich von heute, aber ziemlich ähnlich in der Lokalisation. Also das war Europa, okay? Also man hatte 7 größere Hörner, Könige, die übrig blieben, nachdem die 3 ausgerissen worden waren. Und offensichtlich wuchs dieses kleine, kräftige Horn weiter und etablierte sich unter den anderen. Also die Bibel zeigt uns auch genau, wer das 2. und 3. Reich nach Babylon war. Einfach um zu zeigen, dass es sich auch in der Bibel befindet. Wir wollen da gar nicht allzu sehr ins Detail gehen, aber in Daniel 8, Vers 3 heißt es, und ich hob meine Augen auf und schaute, und siehe, da stand vor dem Fluss ein Widder, der hatte 2 Hörner, und beide Hörner waren hoch, aber das eine war höher als das andere, und das höhere war zuletzt emporgewachsen. Es ist dasselbe wie der Bär, der auf einer Seite höher aufgerichtet war. Genau dasselbe. 2 Hörner, die Meder und die Perser. Eines ist höher als das andere, und dann lesen wir weiter, wobei wir nur das Fettgedruckte in Daniel 8 in den Versen 5 bis 12 und 20 bis 21 lesen. Der Bock aber, da kam ein Ziegenbock, der gegen diesen Widder anrannte, um diesen Widder zu vernichten. Was wird über diesen Bock gesagt? Ich greife mal vor und sage, dass das Reich nach den Persern ist, nämlich Griechenland, okay? Der Bock aber hatte ein ansehnliches Horn zwischen seinen Augen. Und er kam zu dem Widder, der 2 Hörner hatte, Medopersien, den ich vor dem Fluss hatte stehen sehen, und lief wütend mit seiner ganzen Kraft gegen ihn an. Er schlug den Widder in Vers 7 und zerbrach seine 2 Hörner, da der Widder nicht stark genug war, um ihn standzuhalten. Gegen Alexander den Großen, so war das im Grunde. Vers 8. Der Ziegenbock aber wurde über die Maßen groß, was er geschichtlich ja auch tat. Als er aber am stärksten war, zerbrach das große Horn, und es wuchsen an dessen Stelle 4 ansehnliche Hörner auf. Also ist uns das Bild schon klar, was hier vor sich geht.
Ja, zuvor waren es die 4 Köpfe des leopardenähnlichen Tieres gewesen. Jetzt hat man 4 Hörner.
Ja, das ist eine andere Vision, aber einfach um zu beweisen und genau zu zeigen, wer diese Mächte sind. Wenn wir jetzt zu Vers 20 hinunterspringen, heißt es, der Widder mit den beiden Hörnern, den du gesehen hast, das sind die Könige der Meder und Perser. Der zottige Ziegenbock aber ist der König von Griechenland und das große Horn zwischen seinen beiden Augen, das ist der erste König.
Also im Grunde ist das Einzige, was man über dieses Standbild noch nicht weiß, ist die Tatsache, wer das Reich nach Griechenland ist. Aber weil es so schön aufgezeigt wurde, dass man es selbst aus der Geschichte heraussehen kann, dass dieses Reich nichts anderes als Rom ist.
Ja.
Keine andere Macht kann diesen Platz einnehmen.
Ja, es gibt keine andere Macht. Und Malu, wir haben Vers 9 ausgelassen, der sich auf Rom bezieht. Wir können noch kurz lesen, was hier steht. Und aus einem von ihnen wuchs ein kleines Horn hervor. Das kommt aus einem der 4 Winden. Das tat außerordentlich groß. Wieder haben wir dieses Außerordentliche, das heißt es jedes Mal über Rom. Gegen den Süden und gegen den Osten und gegen das herrliche Land. Vergiss nicht, dass dieses Reich, Rom, aus dem Westen kam. Und es eroberte Ägypten im Süden, Kleinasien und Syrien im Osten und offensichtlich das herrliche Land, was Judäa, also Israel, war. Das zeigt auch wieder klar, dass es Rom war. Daniel 8 ist sehr eindeutig. Vers 5 ist sehr eindeutig, wer diese Mächte waren, einfach um das gründlich zu untermauern.
Ja, Ist das nicht wunderbar, wie die Bibel sich auf unterschiedliche Weise selbst wiederholt? Aber sie sagt uns genau dasselbe.
Ja.
Es kommt also keine Verwirrung darüber auf, was es bedeutet. Man kann nicht sagen, okay, Daniel 7 bedeutet das und jetzt bedeutet Daniel 8 dann etwas ganz anderes und Daniel 2 wieder etwas ganz anderes als die beiden anderen Kapitel. Jede Vision passt genau zu der anderen.
Ganz genau. Schließlich wurde Rom im Jahre 476 nach Christus von Odoaker entthront, der ein germanischer Befehlshaber war. Er setzte Romulus Augustulus ab. Dieser war der letzte damalige weströmische Kaiser. Dann verbündete sich Odoaker mit dem oströmischen Herrscher als Herrscher von Rom. Er zerstörte Rom also nicht komplett. In gewisser Weise verbündete er sich mit Zeno. Und Zeno herrschte bis 491. Ja, Rom verlor während dieser Zeit seine Reichsherrschaft. Aber es wurde nicht vollständig zerstört. Doch etwas schlich sich ein. Also wir haben hier immer noch das heidnische Rom. Was schlich sich schon im vorherigen Jahrhundert, im 4. Jahrhundert ein?
Nun, man hatte einen Kaiser, der ein Christ wurde. Und von diesem Augenblick an versuchte er die Menschen wieder zu einen. Er versuchte Heiden und Christen dazu zu bringen, gemeinsam anzubeten. Es gab also Kompromisse, die sich einschlichen.
Und das war die dritte Gemeinde Gottes, die es zuließ, dass Kompromisse in ihr religiöses System eindrangen. Und natürlich begann Konstantin, Gesetze zu erlassen. Und so wie du sagtest, brachte er das Heidentum unter diesem christlichen Deckmantel herein. Er verdrehte während dieser Zeit das wahre Christentum komplett. Es wurden da viele Gesetze erlassen. Während dieser Zeit mit Konstantin und wie das Heidentum und das Christentum sich miteinander weiterentwickelten, offenkundig berief er das Konzil von Nicäa ein. Er tat sich mit Bischöfen zusammen und sie begutachteten die theologischen Dispute in der Kirche und all das. Das entwickelte sich mit der Zeit. Das imperiale oder heidnische Rom wandelte sich bald zu etwas Größerem, was nun dieses kräftige kleine Horn war. Also jetzt kommen wir zur Frage, was war diese kleine Hornmacht?
Ja, also wir betrachten diesen zeitlichen Rahmen, in dem dieses kleine Horn erscheint. Und was gab diesem kleinen Horn seine Macht? Denn man hatte Konstantin, man hatte dieses heidnische Rom, das in der Welt immer noch viel zu sagen hatte.
Autorität.
Ja, Autorität. Wenn wir ins Jahr 533 gehen, haben wir Justinian, der Folgendes sagte. In einem Schreiben an Epiphanius, dem Patriarchen von Konstantinopel, merkte er an, dass er den obigen Brief an den Papst geschrieben hatte, worin er seine Entscheidung wiederholte, dass alle Belange, die die Kirche berühren, dem Papst übergeben werden sollten, dem Haupt aller Bischöfe und wahrem und tatsächlichen Korrektor der Heretiker. Also der Papst sollte entscheiden, wer ein Heretiker war und wer wegen seines Glaubens oder aus welchem sonstigen Grund verfolgt werden sollte.
Nun, das ist... Wie kamen Sie an diesen Punkt, Malu? Wie kommen Sie an einen Punkt, an dem Sie jemanden zum Korrektor der Heretiker ernennen können? Es muss während der Zeit der Bischöfe gewesen sein, so ab 100 nach Christus, bis zu diesem Punkt hin mit Konstantin, der als Christ daherkam, die Kompromiss der dritten Gemeinde. Weißt du, wie wichtig dieser Teil für mich ist, sich den Kompromiss anzuschauen? Wenn man sich die Kompromisse durch die Zeitalter hindurch anschaut, ist das einfach unglaublich. Sogar Hiskia, der König von Israel, ging Kompromisse mit Assyrien ein und entfernte das Gold von den Wänden des Tempels, um es Assyrien zu geben. Bis er begriff, was er getan hatte. Kompromiss ist das Schlimmste, was man tun kann. Sie kamen an diesen Punkt, weil die Nationen, die Welt, an ihre Sache glaubte. Sie glaubten, dass das, was sie taten, richtig war, weil sie sie über 200 Jahre hinweg getäuscht und verführt hatten. Von Konstantin an bis zu diesem Punkt waren sie schon in deren Händen.
Und der Teufel nutzte alle notwendigen Mittel und Wege, um ihm Macht zu geben, so wie wir es gelesen hatten. Wer gibt ihm seine Macht? Das ist der Drache, der ihm seine Macht gibt. Wir haben also Rom, das dem päpstlichen Rom, dem Papst seine Macht gibt. Und dahinter sitzt der Drache.
Der Drache steckt hinter all diesen Dingen. Er hat einen Stellvertreter auf Erden. Er hat seine Diener und das schon von der Zeit Kains an.
Ja.
Schon von der Zeit Kains an. Bis heute in unsere Zeit benutzt er seine Leute, um die Welt zu zerstören, um die Welt zu täuschen, um Furcht zu schaffen und um Gottes Volk zu beherrschen.
Ja, hier haben wir einen weiteren Brief, der von Justinian geschrieben wurde. Er sagt darin, Papst Johannes II., weil ihr das Haupt aller heiligen Kirchen seid, werden wir uns auf jede Weise anstrengen, wie schon festgestellt wurde, um die Ehre und Autorität eures Stuhls zu vermehren.
Weißt du, was das für ein Datum war?
Ich denke, das war immer noch rund um 533.
Also es passierte ziemlich viel, kurz bevor diese Tiermacht absolute Macht erhielt.
Und dann hat man auch Papst Johannes II., der auf diesen Brief antwortete. Darin sagte er, wenn wir den fettgedruckten Teil lesen, dieser Stuhl ist tatsächlich das Haupt aller Kirchen.
Woher kam diese Gotteslästerung, dass sie das Haupt aller Kirchen und dieser Repräsentant sein können?
Ja, sie legen das, was Jesus zu Petrus sagte, falsch aus.
Genau. Wir lesen auch in Signs of the Times, das Wort Petrus bezeichnet einen losen Stein, okay? Jesus sagt also zu Petrus, auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Dann gehen sie einfach blindlings hin und sagen, dass das auf Petrus wäre. Dass Petrus der Stein sei. Er ist ein Stein, ein Kieselstein, Petrus. Aber der Felsen ist Gott. Jesus Christus ist der Felsen, worauf Jesus sich bezieht. In Signs of the Times, da heißt es, das Wort Petrus bezeichnet einen losen Stein. Christus wies nicht auf Petrus hin, dass er der Felsen sei, auf den er seine Gemeinde gründen würde. Seine Formulierung, dieser Fels galt für ihn selbst, als der Grundlage der christlichen Kirche. Heresie.
Jesus ist der Eckstein von allem.
Ja.
Wir können also keinen Menschen nehmen und ihn an die Stelle von Jesus setzen.
Nein, nicht doch. Petrus war ein Diener Gottes. Jetzt kommen wir dazu, wann diese Macht jetzt tatsächlich Wirklichkeit und eine Macht wurde. In der Zeitschrift Ministry, die ebenfalls Zitate enthält, heißt es, es ist wahr, dass den göttlichen Mächten nicht auf einmal das Lebenslicht ausgeblasen wurde, sodass das Papsttum nicht auf einmal zu voller politischer und geistlicher Machtfülle gelangte. Es gab in diesen Tagen Päpste und Päpste. Papst Silverius, wenn nicht selbst Arier, war zumindest der Sympathie für den Goten gegen Justinian und dessen Anhänger verdächtig worden. Im Jahr 537 wurde dieser Papst von Belisarius entthront. Also Belisarius war der Oberbefehlshaber von Kaiser Justinian. Es gab einige Fragen in Bezug auf die Autorität eines militärischen Anführers, kurzerhand einen Papst zu entmachten. Ein Gesuch wurde Kaiser Justinian überbracht, dessen Hauptstadt Konstantinopel war. Der Kaiser befürwortete die Handlung seines Generals und so berichtet Schaff uns, dass im darauffolgenden Jahr 358 Vigilius, eine nachgiebige Kreatur Theodoras, der Frau Justinians, den päpstlichen Stuhl unter dem militärischen Schutz von Belisarius bestieg. Das ist ein Zitat aus History of the Christian Church. Also hier erhielt er seine Macht durch den Drachen.
Ja.
Im Jahr 538.